ARD Sounds.
Tinky Winky, Dipsy, La La Po. Teletubbies, Teletubbies sagen Hallo. Ja, das war ich. Und das war ein harter Job, aber irgendjemand musste ihn ja machen. Der viel schlimmere Job, den hatte mein Vater. Der musste nämlich all die Folgen texten. Also, du musst eben einfach schön sanft und nett zu den Kindern reden und so weiter. Und das hilft mir heute noch bei Kindern, wenn ich denen gefallen will.
Oh.
Ich weiß aber, dass die Kollegen, die also dann Tinky Winky Dipsy und Lala und Po gesprochen haben, die haben teilweise auf dem Sofa gelegen und sich schlapp gelacht.
Viel Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3.
Hier bist du richtig, das hier ist der Podcast mit dem Hamburg-Gefühl in der ARD Sounds App mit Daniel Kaiser. Und hier erzählen interessante Menschen, wie sie in dieser Stadt leben und was sie schon mit dieser Stadt alles erlebt haben. Heute mit einem, den kenne ich schon fast mein ganzes Leben aus dem Fernsehen. Er ist bei Notruf Hafenkante, Dr. Philipp Hase, seit fast 20 Jahren von Anfang an dabei. Er war Fernsehermittler bei den SK Babys, er ist Musiker, er war Buddy Holly im Musical im Hafen, aber viele kennen ihn auch noch von dem hier.
TKKG, juhu! TKKG!
Also, Uhrenvergleich. Es ist jetzt 11.21 Uhr. Wir treffen uns um Punkt 15 Uhr am leeren Grab. Okay?
Okay. Okay.
Gut, Gabi, bring Oskar die Schnüffelnase mit. Ausrüstung, Fahrräder und das Übliche.
Fabian Harloff, moin. Hi.
Moin, ich bin total happy, hier zu sein. Und muss gleich mal sagen, da ist beim Zusammenschneiden, also wenn ich mal als Faktenchecker arbeiten darf, etwas schiefgegangen. Denn diese Melodie, diese
ist aus dem Hörspiel.
Ist aus dem Hörspiel. Und wir mussten dann ja eine neue Melodie machen, weil es durfte ja nicht mehr Tarzan heißen,
genau,
sondern Tim. Und da fing dann meine Fernsehserie an. Und dann haben wir aber auch gleich diese neue Titelmelodie gemacht. Und da habe ich auch noch mitgesungen.
Da hast du noch mitgesungen. Ja. Die habe ich jetzt tatsächlich nicht gefunden. Und die fand ich aber so ikonisch hier. Deshalb habe ich die davor geschnitten. Also T wie Tim oder anfangs Tarzan von TKKG.
Genau.
Und ich sage mal, apropos Uhrenvergleich, das ist mehr als 40 Jahre her. An was denkst du als erstes, wenn du dich an das erinnerst?
Naja, natürlich an Gabi.
Ja.
Nein, es war eine geile Zeit für mich. Also es gab ja diese Hörspiele TKKG.
Ja.
Parallel gab es aber auch genauso erfolgreich noch die Hörspiele Die Funkfüchse.
Mhm.
Und da habe ich mit meinem Bruder zusammen, das war eigentlich das Gleiche, nur dass die mehr gefunkt haben noch als TKKG.
Ja.
Und dann bekam ich irgendwann den Anruf von einem Menschen aus dem Studio Hamburg, der gesagt hat, Fabian, wir würden dich gerne für Tim casten, es soll eine Serie gemacht werden. Und da dachte ich, Tim, die meinen mit Sicherheit die Funkfüchse. Und habe gesagt, ja, das habe ich auch schon mit meinem Bruder gesprochen, das ist hier überhaupt kein Problem. Und dann meinten die, nein, es geht um Tarzan, Karl und Klößchen, TKKG. Und da habe ich mich etwas gewundert, weil nämlich Sascha Dreger, der eigentlich den Tarzan spricht, der sah damals genauso aus wie Tarzan auf den Covern von diesen ganzen Hörspielen. Der war nämlich groß und schlank, gut, das war ich auch, und hatte schwarze Locken. Und deswegen habe ich mich ein bisschen gewundert, weil ich bin mein Leben lang blond, warum die denn mich gefragt haben. Aber die wollten mich haben und haben mich dann im Endeffekt auch bekommen.
Und plötzlich bist du Bravo Posterboy. Wie hat sich dein Leben damals verändert?
Das war schon ziemlich heftig. Wir hatten mit 15 in den Sommerferien, das wurde also in den Sommerferien gedreht. 6 Wochen hatten die Sommerferien, 6 Folgen hatten wir.
Mhm.
Und dann im Oktober wurde das gesendet, 85. Ich habe damals schon sehr viel Musik gemacht, habe in bei so einem Chor als Begleitmusiker Gitarre gespielt. Und dann hatten wir einen Auftritt in einer Schule. Dann haben wir gesungen und ich habe Gitarre gespielt und irgendwann meinte irgendjemand, das ist Fabian Harloff. Und innerhalb von 5 bis 10 Minuten musste ich gerettet werden. Das Konzert wurde unterbrochen, die sind auf die Bühne gestürmt. Ich musste tatsächlich mit Polizeischutz dann eskortiert werden. Das war aber auch das erste Mal von 0 auf 100. Ich bin ja mit der Dreherei aufgewachsen. Ich mach das habe ja schon in der Sesamstraße gespielt und so weiter. Aber dann plötzlich über Nacht so bekannt zu werden, das war schon echt ein steifes Stück.
Ja, ein steifes Stück. Und auf dem Weg zur Unsterblichkeit sozusagen als Teenie-Schwarm, also auch junge Mädchen vor der Haustür zu Hause, war das auch alles
Das war gut. Also ich fand das gut. Also es ist tatsächlich so gewesen, mit 15 ist man ja, ich sag immer, ich bin ja sehr gut befreundet mit Patrick Bach und sag immer, Patrick, du warst Kinderstar, ich war Teenie-Star, ich hatte schon Haare am Sack.
Ja, so.
Und deswegen hat mich das natürlich sehr begeistert. Ich hatte tatsächlich dann natürlich wesentlich bessere Chancen beim weiblichen Geschlecht. Mhm. Ich fand das gut. Wir hatten natürlich mit der Band auch tolle Auftritte und so. Mein Bruder hat das irgendwann ziemlich geärgert. Das war dann auch wohl so, dass er ab und zu mal aus unserem Haus irgendwie Wasser auf die ganzen wartenden Fans gegossen hat, weil er komplett genervt war, aber auch mit Recht. Also da waren schon immer ganz schön viele Leute vor unserem Haus. Und das war für ihn mit Sicherheit nicht so einfach.
Kinderstars oder Jugendstars, also früh so eine Karriere zu haben, das ist ja, wenn man so insgesamt guckt, nicht immer von Happy End begleitet.
Das stimmt.
Wie hast du das wahrgenommen? Also wenn du heute zurückguckst, war das gut?
Ja, ich muss dazu sagen, es stimmt natürlich, ganz viele Kolleginnen sind, denen ist es nicht so gut ergangen, einigen sogar tragisch. Mhm. Ja, ich war ja schon, ich bin dritte Generation einer Schauspielerfamilie. Mein Großvater hatte schon mit Heinz Rühmann gespielt, mein Vater war dann Regisseur auch und Dialogregisseur. Mhm. Und der hat mir gesagt, ich hatte ja mit 15 dann diese 6 Folgen TKKG gedreht und es sollten im nächsten Jahr weitere 6 Folgen TKKG gedreht werden. Und mein Vater hat gesagt, du kannst die gerne drehen, wenn du möchtest, die weiteren 6 Folgen. Du kannst aber auch, das erlaube ich dir, wenn du Bock hast, mit deinem Kumpel, mit 16 dann, 4 Wochen durch Europa, alleine düsen, mit dem Interrail-Ticket. Und ich habe mich für das Interrail-Ticket entschieden.
What?
Und habe es nie bereut. Es hat ja nichts genützt. Mein Vater hat probiert, mich aus dieser Branche irgendwie noch rauszuhalten, aber ich bin dann trotzdem hier ja gelandet, genauso wie mein Bruder. Und ich habe es tatsächlich nie bereut. Das liegt aber auch daran, dass ich von Anfang an immer wusste, von was kommt. Ich bin wirklich nie, ich hoffe, ich bin wirklich nie richtig durchgedreht. Ich wusste immer, ganz viele Kollegen, denen geht es nicht so gut. Und dass ich wusste immer, dass ich ganz, ganz viel Glück hatte und zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war.
Hast du noch Kontakt zu den TKKG-Leuten von damals?
Zu denen habe ich leider keinen Kontakt mehr. Wir haben, also ich bin, wie gesagt, mit Patrick Bach gerade dabei. Wir machen ein Bühnenprogramm. Damit gehen wir im Oktober, November auf Tour. Das ist heißt dann auch aus dem Nähkästchen zweier Teenie-Stars.
Wirklich? Was? Und dann trefft ihr euch ja jetzt beim Bierchen und dann erzählt ihr, wie das damals war?
Naja, Patrick und ich, muss man dazu sagen, kennen uns schon seit Patrick Silas gespielt hat.
Ja.
Und zwar ist es so, noch vorher, seine Mutter hat Regieassistenz bei meinem Vater gelernt, der Regisseur war. Und dadurch sind wir uns schon mit 5, 6 Jahren begegnet. Und dann eine lange Zeit haben wir uns nicht gesehen, aber dann haben wir mit 16, 17, also gerade nach TKKG, so mit Henrik Marz zusammen, einen sehr schlechten Kinofilm gedreht. Aber hinter den Kulissen hat es tierisch viel Spaß gemacht. Und seitdem sind wir ständig in Kontakt, sind ganz viel in Skiurlaub gefahren zusammen. Wir machen zusammen auch Musik, der spielt sehr gut Mundharmonika.
Ach so, also Hammer. Und was macht ihr denn auf der Bühne dann? Erzählt, also aus dem Nähkästchen plaudert ihr, wie das
damals
war.
Da machen wir natürlich auch Musik,
Live-Musik,
logischerweise. Mhm. Also wir singen beide, er spielt Harp, ich spiele Gitarre und schöne auch eigene Stücke. Und plaudern aus dem Nähkästchen, wie es denn so war. Und wir sind ja beide auch sehr erfolgreiche Sprecher. Und dann gibt es so einige Sprecher-Dinge von uns zu hören. Das Publikum kann sich zum Beispiel aussuchen, irgendeinen komischen Monolog, mit welcher Stimme sie das gesprochen haben wollen. Die dürfen natürlich auch mitmachen. Also es gibt dann
Spontantheater so ein bisschen.
Spontantheater.
Ja,
Impro. Wir machen aber allerdings auch ein kleines Bühnenhörspiel, so eine halbe Stunde, wo wir sehr große Herausforderungen auf jeden Fall bekommen werden.
Das klingt cool, ja.
Das wird mit Sicherheit cool. Wir sind schon sehr aufgeregt und sind auch schon ein bisschen am Proben.
Ja, also wir sprechen genau darüber, über die alten Zeiten, übers Fernsehen, auch übers Theater, also Musical und darüber, welche Rolle Musik in deinem Leben spielt. Du hast lange in Hamburg gelebt. Jetzt, sagen wir mal so, im Speckgürtel sozusagen.
Ja, ich habe wirklich, also ich habe in Hamburg alles erlebt und gelebt, was man so erleben und leben kann. Ich habe direkt beim alten NDR-Gebäude, das gibt es ja noch an der Roten Baumschusssee, also mitten im Zentrum gewohnt. Ich konnte also fußläufig zum Kiez, zur Alster, alles Mögliche. Am Anfang habe ich direkt neben einer damals ganz angesagten Disco gewohnt, das Gala. Und also das war Mittelweg. Das war so 80er, 90er Jahre eben.
Ja.
Und ja, ich würde sagen, ich habe wirklich sehr viel Spaß gehabt und irgendwann habe ich dann festgestellt, vor 10 Jahren, dass ich zu laut für Hamburg geworden bin und Hamburg zu laut für mich.
Ja, und dann?
Und dann hatte ich allerdings auch endlich die richtige Frau gefunden, mit der ich aufs Land ziehen konnte. Und dann habe ich so ein bisschen gesucht mit meiner Frau zusammen und dann haben wir so ein kleines Bauernhöflein in Richtung Lübeck bei der A1 gefunden, bei Arnsburg, und uns darin verliebt. Wir sind auch Pferdeliebhaber, also da sind auch Pferde, Hund, Katze, Kinder sind inzwischen auch am Start. Also im Endeffekt lebe ich da so ein bisschen meinen Traum. Man sagt ja, das Leben ist kein Ponyhof, bei uns ab und zu schon.
Ah, also eine kleine Bullerbü-Situation dann vor Hamburg dann.
Total, genau, ja, eine Bullerbü-Situation.
Aber du bist natürlich, hast Hamburg-DNA, wir machen mal eine 040 Aufwärmrunde. Alster oder Elbe?
Alster.
Warum?
War immer näher dran.
Ja.
Fußläufig.
Ah. Fischbrötchen oder Franzbrötchen?
Fischbrötchen, ich bin für herzhaft.
Herzhaft. König der Löwen oder heiße Ecke?
Buddy Holly. Ja. König der Löwen Buddy Holly war der Vorgänger von König der Löwen. Zack. Deswegen, also landschaftlich definitiv König der Löwen.
Volksdorf oder Eppendorf?
Keins von beiden, aber doch, Volksdorf.
Volksdorf, ja. Also eher das ländliche.
Definitiv, ja.
Genau. Beatles oder Udo?
Budo.
Budo.
Budo. Ich hatte ja in meinem Leben das Glück, mal mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen, etwas mit ihm schreiben zu dürfen. Deswegen einer der geilsten Typen, die ich kenne. Und die Beatles hätte ich auch gern kennengelernt.
Mhm. Du bist wo in Hamburg? Du hast schon gesagt, du hast lange gewohnt, da so Harvestehude.
Ja, in der Nähe von den Kammerspielen.
Und bist du da auch, also im Grindelviertel, und bist du da auch aufgewachsen?
Nee, aufgewachsen bin ich auch wieder vor den Toren von Hamburg. Mhm. Dann auch wieder da in Arnsburg, wo in der Nähe, wo ich jetzt wohne. Man kehrt ja immer dahin zurück, wo die Wurzeln sind. Und ich bin aber sehr früh auch noch, also während meiner Abiturzeit habe ich mir dann alleine eine Bude genommen am Mittelweg. Und dann ging der Rock'n'Roll los.
Ja, sag mal, und das wollen wir natürlich wissen. Der Rock'n'Roll am Mittelweg, irgendwie, also Partys, hoch die Tassen.
Ja, natürlich. Also ich habe auch noch ein Abitur gemacht. Da, so nebenbei, tatsächlich, sogar 2,6.
Oh, na ja.
Immerhin. Aber ich war schon dann ganz schön viel unterwegs. Also A, wurde ich dann ja langsam, das war übrigens nicht durch TKKG, sondern das war durch einen internationalen Film, den ich gedreht habe, der hieß Ein verhexter Sommer. Mit dem, das war Regie Klaus Lemke, ich durfte zusammen, also Günther Maria Halmer war mein Vater. Ich durfte mit Johnny Logan zusammen Straßenmusik machen. In Irland wurde das gedreht.
Ach cool.
In Dublin teilweise und in Kilkenny. Und dieser Film machte mich dann so richtig berühmt. So dass ich überall, also Bravo Cover wurde und alles Mögliche. Und das habe ich natürlich dann schön ausgelebt. Erstens ein bisschen berühmt zu sein und zweitens auch noch alleine zu wohnen. Das waren tolle Zeiten.
Ja, aber das ist ja so chiffremäßig, also so konkret. Was heißt denn das? Das habe ich ausgelebt.
Naja, ich bin sehr viel abends weggegangen, auch sehr viel, also natürlich, damals gab es das Madhouse, das war so meine Anlaufstelle, weil ich ja Rocker war und im Madhouse wurde Rock'n'Roll gespielt, aber es gab auch schon das Zwick und das war so mein Kiez und da bin ich dann doch öfters bis in die Morgenstunden irgendwie losgezogen und auch ich meistens natürlich alleine nach Hause gegangen, aber häufig auch in weiblicher Begleitung. Ich hatte damals keine Freundin und habe sehr viel Spaß gehabt, habe immer gesund gelebt. Damals gab es ja auch AIDS, also da war immer vorsichtig, habe mich schon ein wenig ausgelebt, ohne natürlich Leute zu verletzen.
Also, also genau, aber du hast da sozusagen also auch nichts anbrennen lassen, sondern hast das Leben genossen.
Das habe ich. Ich war natürlich, ich war nie so voll der, also ich hatte nie dieses riesen Selbstbewusstsein, die Frauen mussten schon zu mir kommen, weil ich tatsächlich, und das bin ich immer noch, das hört sich jetzt vielleicht nicht so an, aber eigentlich total schüchtern bin. Aber ich kann umswitchen, wenn ich vor einem Mikrofon oder auf einer Bühne bin. Aber eigentlich hatte ich nie so vor meiner Schauspielkarriere so das Selbstbewusstsein. Das ist dann natürlich irgendwann gekommen.
Und ist das denn, also wenn du sozusagen, es drängt dich gar nicht ans Mikrofon, es drängt dich gar nicht auf die Bühne vor die Kamera, oder war das so eine Flucht, oder wenn das gar nicht sozusagen deinem Charakter entspricht?
Ich liebe die Bühne und ich liebe auch die Mikrofone, aber ich kann einen total guten Cut machen. Und eigentlich bin ich lieber also irgendwo in der Ecke und guck mir die anderen Leute an oder bin eben auf dem Land, wo ich tief denken und weit gucken kann. Ich habe schon immer wieder Bock, wenn ich eine Bühne sehe oder eine Fernsehkamera oder in einem Studio bin oder so, dann man muss mich da so ein bisschen kurz anwerfen und dann ist der Motor an und dann kommt das Adrenalin und dann geht's los und dann macht's Spaß.
Hat sich das in der Schule schon abgezeichnet, dass du Adrenalin, darauf Bock hast, auf diesen Job, auf diesen Beruf, auf die Performance?
Oh ja, also sogar in der Grundschule habe ich schon gerne so kleine Handpuppen mitgenommen und meiner Klasse was vorgeführt. Und ich war auch, glaube ich, ganz schnell, also die anderen Fächer war ich so gut und dann im Lesen sofort eine Eins. Ich habe auch sofort Schultheater gespielt und eben dann auch ganz schnell Musik gemacht. Ich hatte Klavierunterricht erst und dann habe ich mit 12 Jahren einen Film gesehen mit Elvis Presley. Mhm. Der hatte eine Gitarre in der Hand und um ihn herum ganz viele Frauen, die ihn angehimmelt haben. Und ich hatte zwar Klavierunterricht bis dato, aber habe dann meiner Mutter gesagt, ich brauche eine Gitarre, ich will das auch. Und dann habe ich eben angefangen, Rock'n'Roll-Musik zu machen. Und auch das hat dann ein bisschen geklappt.
Du hast schon gesagt, du kommst aus einer Schauspielerfamilie, aus einer Künstlerfamilie. War das dann auch so zu Hause, die Besuche, da kommen dann andere Künstler? War das sozusagen dieser Resonanzraum der Kultur, des Schauspiels auch oder war das gar nicht so?
Oh ja, nein, da sind eben, und deswegen war ich immer so ein bisschen auf dem Boden geblieben, weil mein Vater war hauptsächlich Synchronregisseur und ich kannte die ganzen Schauspieler, die bei uns ein- und ausgingen, die aber auch eben teilweise Taxi nebenbei gefahren sind und so weiter. Also ich wusste, der normale Job eines Schauspielers ist jetzt nicht vergleichbar mit dem, was ich gerade erlebe, sondern es ist einfach harte Arbeit und man hat eigentlich diese Arbeit fast nie. Also es ist sehr schwer, Jobs zu bekommen und das wusste ich von vornherein. Mhm. Aber zum Beispiel, also es wurde mir ja nur erzählt, aber bei meinem Babypinkeln, also als ich geboren wurde, waren zu Gast, glaube ich, bei meinem Papa unter anderem Arnold Marquis. Aha. Also die Stimme von John Wayne und andere große. Also ich war da schon voll drin.
In dieser Welt.
Ja. Dann noch eine kleine Anekdote.
Ja.
Und mein Großvater und meine Großmutter haben damals eine Zeit lang Wolfgang Borchert versteckt gehabt. Da kriege ich immer wieder Gänsehaut.
Ach, was, wirklich?
Ja, genau, weiß ich zu Hause.
Ach, das ist ja ein Ding. Mhm. Das ist ja wirklich, guck mal, das ist ja große Theater.
Das ist groß. Und dann war ich ganz stolz, dass ich dann irgendwann vor ein paar Jahren dann auch mal bei den Kammerspielen auf der Bühne stehen durfte.
Stark, ganz stark. Sag mal, du warst, angefangen hast du ja, dann hast du eben schon erzählt, bei der Sesamstraße. Wie war das denn? Also auf Du und Du mit Samson und Tiffy oder wie?
Samson und Tiffy hatten damals noch nichts damit zu tun.
Ah.
Das war noch, also das waren Zuspielteile für die amerikanische Sesamstraße.
Ja, genau.
Also da gab es... Da gab es
so Bibo.
Erstmal gab es Bibo und Ernie und Bert und so weiter in der amerikanischen Sesamstraße, genau. Und dann gab es so Zuspielgeschichten. Und die hat mein Vater gemacht teilweise als Regisseur und Autor. Und die haben ganz viel bei uns im Haus gedreht einfach. Und dann lag es natürlich nahe, dass das mein Bruder oder ich mal kurz vor die Kamera gegangen sind und irgendwie Honig genascht haben oder sowas. Das waren so ganze Kleinigkeiten. Mhm. Also wir sind einfach genauso wie ein Bäckerssohn damit aufwächst, dass das bei dem zu Hause gebacken wird, sind wir so aufgewachsen, dass bei uns zu Hause gedreht wurde. Das war ganz normal.
Und warst du denn der Star in deiner Schulklasse? So?
Nicht wirklich. Das gab, also in der Grundschule ging das noch alles in Ordnung. Da war ich ja dann gab es ja so ein paar Sesamstraßengeschichten und dann wurden ja auch ganz, ganz viel meine Mitschüler mal mit engagiert und durfte auch mal vor die Kamera und so. Mhm. Und dann kurz vor der Pubertät ist das Ganze, da bin ich auf eine andere Schule gegangen, ist das Ganze aber auch so ein bisschen umgeschwenkt in Neid. Das heißt, dann hatte ich so ein paar Jahre auch nicht so ganz so einfach, aber ist nun mal so. Also das Wort Klassenkloppe ist mir nicht fremd.
Wirklich?
Ja, also da gab es dann, da sind wir eben ein bisschen umgezogen und ich war neu und musste mich erstmal behaupten und das war gar nicht so einfach.
Bist du so ein physischer Typ, der sich denn auch wehrt?
Ich bin überhaupt nicht so ein physischer Typ, der sich dann auch wehrt. Also ich habe zwar mal das Promi-Boxen gemacht.
Ja.
RTL. Hab nur ganz knapp verloren und das waren, also ich mache diesen Sport immer noch, ich liebe den.
Ja.
Aber Nee, ich bin eher Pazifist, total. Aber wenn drei Leute auf dich einschlagen, musst du ja auch irgendwie mal dich wehren.
Irgendwie reagieren.
Das ja, ist, irgendwas nee, muss man
ich
machen.
Ich habe noch nie in meinem Leben geprügelt. Also hier Klopf auf Holz. So, es war noch nie nötig. Es war einmal eine Rangelei auf dem Grundschulhof, aber es war... Aber wenn man dann plötzlich in der Situation ist, da kommen dann drei auf dich zu.
Wenn man da so reingerät, dann sieht man auch irgendwie nichts mehr. Dann will man da ja auch irgendwie raus. Und ja. Das ist jetzt nicht eine Erfahrung, die ich nochmal machen möchte. Nee, aber ich kann mich dran erinnern.
Mhm. Wir haben schon darüber gesprochen, Notruf Hafenkante seit 20 Jahren, jetzt gerade 500. Folge. Notruf Hafenkante, du bist Dr. Philipp Haase. Der Notarzt hat sich in den letzten 20 Jahren, welche medizinische Erkenntnis hat sich denn bei dir gefestigt? Was hast du gelernt?
Oh, ich habe vieles gelernt. Man muss sagen, von Anfang an war immer ein medizinischer Berater dabei. Das ist auch immer noch der gleiche. Und ich habe ja immer diese Einlieferung schon seit 20 Jahren, ne, mit diesen ganzen Fremdworten und oh Gott, also und am Anfang wusste ich überhaupt nicht, was ich da sage und es war unglaublich schwierig, diese ganzen Sachen auswendig zu lernen und die musst du ja nicht mal so runtersagen, sondern das musst du in einem Satz und dann der nächste und so weiter und nebenbei musst du ganz schnell neben der Trage laufen und es stehen dir auch noch Komparsen im Weg.
Also, okay, alles gleichzeitig.
Alles gleichzeitig und das ist der größte Unterschied, dass ich inzwischen weiß, was ich da sage. Ich weiß noch nicht immer alles, was ich da mache, aber ich weiß immer, was ich da sage. Und deswegen lässt es sich wesentlich einfacher merken, was diese ganzen Geschichten. Natürlich glaube ich, dass ich gewisse Dinge auch jetzt, wenn ein Notfall wäre, gut handeln könnte.
Kannst du das? Erste Hilfe und so?
Könnte.
Ja.
Es ist immer die Frage, wenn so etwas passiert, wie man dann reagiert, weil dann kommt auch noch Herzklopfen dazu und so weiter. Aber also in der Theorie glaube ich könnte jemandem ein bisschen helfen und sei es nur gut zuzureden und zu gucken, ob der überhaupt ansprechbar ist.
Das heißt, du warst noch nie in der Situation, so glücklicherweise handeln zu müssen?
Nein, bis jetzt war. Muss auch nicht sein.
Muss.
Was mich immer mit Dr. Haase verbunden hat, ist, er ist Hypochonder.
Ja.
Und das bin ich auch.
Und das äußert sich wie?
Bei Dr. Haase natürlich etwas extremer, weil der ja immer mit kranken Leuten zu tun hat und also deswegen auch immer krank werden könnte. Auch bei mir ist das so, ich passe immer auf, eins meiner Kinder ist noch im Kindergarten und da ist dann, wenn man reinkommt, immer so eine große Liste, was gerade an Krankheiten da kursiert. Und dann überlege ich immer schon gleich, wenn ich zurückfahre, dann wieder nach Hause, was könnte ich denn jetzt alles dagegen einnehmen? Also an Prophylaxe oder so.
Also, du hustest irgendwie und googelst schon irgendwas mit Endstadium oder so.
Ich habe es mir mit dem Googlen Gott sei Dank abgewöhnt, weil das macht mich fertig. Mhm. Ich nehme nur sehr gerne dann Vitamin C und Zink und so. Also das ist das Übliche. Und wenn irgendwas juckt, dann gucke ich zweimal, ob da nicht irgendwas ist.
Notruf Hafenkante, jetzt seit 20 Jahren, du hast gerade gesagt, von Unsicherheit als Schauspieler im Beruf, dass viele auch Taxi fahren müssen, aber seit 20 Jahren der Notarzt irgendwie, das ist doch auch dann eine Bank, oder?
Ja, es ist nicht der Sechser im Lotto, ich sage mal, es ist der Dreier im Lotto, weil es ist ja nur eine Nebenrolle, die mich eigentlich ja ruhig schlafen lässt. Es ist allerdings in den letzten Staffeln etwas weniger geworden, weil noch ein zweiter Notarzt dazugekommen ist. Und ist generell ein wenig weniger um die Krankensituation oder um den Notruf geht, als um die Polizei. Mhm. Aber ich bin der Serie immer noch unendlich dankbar und bin froh, dass es die gibt. Und es hat mir ja vor allen Dingen ja auch die Möglichkeit gegeben, immer in meiner Lieblingsstadt zu drehen und nicht irgendwo anders hin zu müssen. Ich habe zwar für andere Serien auch lange in München und Köln gedreht, aber im Endeffekt die letzten 20 Jahre hier und ich darf eben in der geilsten Stadt der Welt drehen.
Das hören wir gerne. Was macht es denn zur geilsten Stadt?
Es ist die Luft, es ist der Wind, es sind auch die Menschen, die doch sehr, sehr Multikulti sind, die, wie ich finde, zwar nicht immer sofort offen, aber dann immer mit einem schönen Humor doch ein offenes Ohr für alle haben. Es ist diese unfassbare Luft und ich finde auch, wie es gelegen ist, an der Elbe, die Alster und dann die Ostsee und die Nordsee in der Nähe. Leider sind die Alpen ein bisschen weit weg. Aber ich...
Man kann nicht alles haben, genau.
Aber auch die Mentalität der Leute, ich liebe Hamburg.
Es ist ja gerade die Diskussion Olympia, ja, nein. Wie stehst du dazu? Kannst du dir das vorstellen?
Ich kann mir das natürlich vorstellen, aber ich kann auch die, weil dann, hier ist ja eh immer viel los. Und ich kann aber auch die Kritiken total verstehen, dass die sagen, Mensch, es gibt wirklich so viel andere Geschichten, für die hier Geld ausgegeben werden muss. Ich bin da komplett leider neutral, genauso wie bei HSV und St. Pauli.
Aha. Apropos Lieblingsstadt Hamburg, du hast da gerade zur 95. Folge von Notruf Hafenkante einen Song geschrieben, der heißt, der zwei Titel, Hamburg Hafenkante.
Genau.
Und der klingt so.
Hallo, hier ist Hamburg, wo der Wind immer ein bisschen frischer weht. Ein Hallo über die Elbe, wo sich das Leben immer auf und ab bewegt. Flossen hoch hier in Hamburg, das allerschönste Tor zur weiten Welt. Werden die windigsten Geschichten erzählt. Hallo, hier ist Hamburg.
Flossen hoch, Hamburg Hafenkante. Wie ist der Song zu dir gekommen?
Ja, der ist wirklich zu mir gekommen. Also ich, es ist im Endeffekt ein Song, ein Dankeschön einmal an die schönste Fernsehserie, die es gibt und dann eben an die geilste Stadt auf der Welt. Und ich wollte schon... vor 10, 15 Jahren mal einen Song über diese Stadt schreiben und ein Dankeschön. Und mir ist nie eine Idee gekommen. Und dann im Herbst letzten Jahres bin ich irgendwie morgens um 4 aufgewacht und wieder eingeschlafen und habe plötzlich genau diese Hook geträumt.
What?
Und bin dann aus dem Schlafzimmer schnell hoch in mein Studio und habe das ganz kurz skizziert. Und dann mein Kumpel Vince Barth von Orange Blue angerufen, natürlich nicht um 4 Uhr morgens, das wäre gemein gewesen, ich habe ihn ausschlafen lassen und gesagt, ey, ich habe da eine Idee und wir wollten doch schon immer was zusammen machen und ja, am nächsten oder übernächsten Tag waren wir dann zusammen im Studio und das ist das Ergebnis.
Genau, also eine Liebeserklärung an Hamburg und wo, wenn du in Hamburg unterwegs bist, wo fühlst du das besonders?
Ich fühle es besonders wenig, wenn ich im Stau stehe.
Ja.
Und also ich bin eben ein Wassermann, nicht nur Sternzeichen und Aszendent, sondern auch von der Mentalität. Ich liebe Wasser und da bin ich natürlich am liebsten an der Alster. Ich bin da, glaube ich, auch schon, würde ich sagen, mindestens beim Alsterlauf, also um die Alster gelaufen, so viel wie andere um die Welt gelaufen sind. Also ich bin, glaube ich, in meinem Leben 2000 Mal um die Alster
wirklich
gelaufen. Ja, das war immer meine Joggingstrecke.
Ja, wie lange brauchst du da?
Ich bin ja lange nicht mehr gelaufen.
Ja, aber in deinen guten Zeiten so?
Ich kann dir nur sagen, beim letzten Halbmarathon hier habe ich die 2:03 gebraucht. Oh. Und beim nächsten möchte ich natürlich die 2 Stunden.
Aber machst du noch? Unterbieten.
Ja. Mach ich noch. Ich habe auch hier cool. Zweimal den ganzen Marathon gemacht. Also die Alster liebe ich einfach. Ich bin da auch immer im Sommer grillen gegangen und so weiter. Aber ich mag auch super gerne die Landungsbrücken. Das ist ja damals zu Buddy Holly immer mein Arbeitsweg gewesen. Man konnte dann auch noch durch den alten Elbtunnel gehen. Und ich liebe Övelgönne.
Övelgönne auch noch.
Ja.
Du sag mal, ja, Buddy Holly, das ist ja nochmal anders als Fernsehen, sondern da musst du ja auf den Punkt und nicht nur Sprint für ein paar Sekunden in die Kamera das Richtige sagen, sondern da bist du ja im On die ganze Zeit.
Ja, Buddy Holly ist ein Marathon gewesen. Also es ist natürlich nicht das einzige Musical, was ich gespielt habe. Ich habe das ja auch mal gelernt. Ich war hier in Hamburg auch auf einer Musical-Schule. Das war eine wunderschöne
Stage-Schule.
Genau. Ja, genau. Kann ich gerne noch was drüber erzählen später. Aber jetzt erstmal Buddy.
Ja, Buddy Holly, genau.
Ich habe tatsächlich bei den Proben und bei den ersten Durchläufen während der Show immer 3 Liter Wasser trinken müssen. So fertig hat mich das gemacht. Also 3 Liter Wasser. Ich habe da ja bin ja nicht nur auf der Bühne. Das, was noch fast viel anstrengender ist, sind die ganzen Umzüge. Mhm. Und die sind, glaube ich, auch 20 bis 25 Mal gewesen. Das heißt, ich hatte eigentlich überhaupt keine Atempause, außer einmal kurz Wasser trinken. Mhm. Und irgendwann kriegt man natürlich Routine und das wird immer weniger Wasser trinken und, das Bier danach schmeckt übrigens hervorragend. Und also irgendwann wurde das dann zur Normalität, aber es war immer noch die geilste Rolle, die ich in meinem Leben gespielt habe. Und weil ich eben nicht nur singen und spielen musste, das habe ich auch in anderen Musicals, aber ich durfte auch noch Gitarre spielen und mit einer Band live auf der Bühne spielen. Und mehr geht nicht.
Es ist so cool, was du alles schon gemacht hast. Hast du so ein Archiv zu Hause? So mit Buddy Holly Fotos, mit TKKG Fotos, den Bravo Postern und so?
Ich habe tatsächlich kürzlich mal wieder geguckt oder gucken müssen, weil ich so eine Fernsehgeschichte darüber gemacht habe. Und meine Oma hat damals, ich glaube, 3 Mappen mit, riesige Mappen, Leitsordner mit diesen ganzen Bravo-Geschichten und Bild und was alles war. Ja. Hat die richtig gut archiviert und jetzt ist das natürlich eine Freude, das auch meinen Kindern mal zu zeigen und so. Also das ist schon schön, diese Erinnerungen zu haben. Wir haben natürlich bei Bilder, bewegte Bilder angeht, so ein bisschen das Problem. Es ging los mit VHS, dann wurde es DVD, dann kam dies und das. Die ganzen Formate muss ich irgendwann mal auf ein Format.
Auf ein Format, ne? Der digitale Tod, das ist dann irgendwie so, weil dann plötzlich die ganzen alten Formate gar nicht mehr funktionieren. Bandgeräte gibt's ja auch nicht mehr.
Ja, ich hab noch auf jeden Fall einen VHS-Rekorder.
Wahrscheinlich nicht im Leitsordner deiner Oma. Ist tatsächlich, ich muss ein Geständnis machen, mein allererster Leserbrief meines Lebens war an die Hör zu. Damals habe ich mich Daniel 9 aus Lübeck oder so, habe ich mich beschwert, dass das mit TKKG ja ganz anders ist als in den Büchern.
Das kann ich mir vorstellen.
Würdest du das deinen Kindern wünschen, Kinderstar zu sein? Oder würdest du wie deine Eltern, deine Familie so sagen, hier ist das Interrail-Ticket, mach was völlig anderes?
Also ich würde auf jeden Fall, ich bin dabei, ich gucke einfach, wie die sich entwickeln, jetzt auch gerade musikalisch. Die eine macht Blockflöte, die andere macht ein bisschen Klavier. Also ich guck und vor allen Dingen, wie viel Spaß die dabei haben. Die gehen beide auch auf eine Musicalschule von einem Freund. Also wirklich so, um Spaß zu haben.
Ja, ja, ja.
Und sobald ich merken würde, dass da kein Spaß besteht, würde ich sagen, dann lass es. Wäre mir auch lieber. Aber wenn jemand sagt, oder wenn einer von den beiden sagen würde, oh, ich hab da Bock. Und wenn ich merke, dass die brennen, dann würde ich dann natürlich nichts verhindern. Denn so etwas passiert einem oder es passiert einem eben nicht. Und entweder will man und dann muss man auch raus auf die Bühne oder man will es nicht und dann muss man es auf keinen Fall.
Ja, als Eltern guckt man ja immer nochmal anders drauf. Gerade in der heutigen Zeit ist ja anders als bei dir damals. Es gibt ja Social Media und Instagram und dieses, ja.
Also in der heutigen Welt würde ich niemanden empfehlen, in diese Branche zu gehen. Auf jeden Fall auch gerade Thema KI und so weiter. Lernt Förster, werdet Lehrer oder macht was Schönes. Aber nicht diese Branche. Aber wenn es eben nicht anders geht, wenn man dieses Bedürfnis hat, sich irgendwie auszudrücken, dann muss es raus.
War es eigentlich eine gute Idee in einer Schauspielerfamilie, wirklich auch das zu erlernen, diesen Beruf zu machen? Dein Bruder macht es ja auch. Wie schwer war es da auch so konkurrenzmäßig und zwischen euch beiden? Oder ist es noch, so eine Nische zu finden und seine Individualität?
Ja, also am Anfang war mit Sicherheit bei Marek und mir überhaupt keine Konkurrenz, weil wir haben immer das Gleiche gemacht. Wir waren immer, ja, bei den ersten, ich war ja zum Beispiel bei den 3 Fragezeichen, bei der 2. Folge dabei. Ich glaube, mein Bruder war dann bei der 3. dabei oder so.
Welche Rolle hattest du da bei den 3 Fragezeichen?
Ich war Klanigan.
Aha.
Und das war, ich weiß nicht, ob ich abschweifen darf, aber diese Geschichte ist so schön, warum mein Bruder und ich da immer gerne gesprochen haben. Das war nicht, weil wir da gesprochen haben, sondern erstens gab es immer Würstchen mit Kartoffelsalat zum Mittag. Und zweitens durften wir, die Gage war uns egal, durften wir uns danach, nach dem Sprechen, immer aus einem riesigen Schrank so viele Platten von unseren Lieblingshörspielen raussuchen und mitnehmen, wie wir wollten.
Bei Heike Dine Körting,
in den Europastudios.
Ja, in Europastudios, genau. Die war ja auch hier schon zu Gast und ich war auch schon in dieser Villa, die ja wirklich ein Traumhaus sozusagen ist, ne?
Mitten an
der Rotenbaumschuss.
Ist auch so eine tolle Powerfrau. Damals waren wir noch in der Agnesstraße,
ein paar
Kilometer weiter, aber das ist bis heute immer wieder ein Spaß und wir dürfen uns theoretisch immer noch Kassetten oder CDs mitnehmen.
Aber wenn du sagst, ihr habt das Gleiche gemacht, das könnte ja den Konkurrenzdruck erhöhen. Warum ist dann Marek genommen worden und warum nicht ich?
Also diese Konkurrenz, weil wir immer gleich viel hatten anfänglich, die war dann wirklich nicht da. Die war da, als wir zusammen eine Band hatten. Und zwar hat er Bass gespielt, ich Gitarre, eine richtig schöne Rock'n'Roll-Band. Und dann ging es so ein bisschen darum, wer schreibt die meisten Stücke und wer singt die meisten. Da war so ein bisschen Konkurrenz. Aber auch nicht so wirklich. Das hat sich bei uns immer so ein bisschen gut ergänzt. Und dann bin ich ja auch durch Buddy Holly und sowas in die sehr kommerzielle Richtung gegangen. Auch durch die ganzen Serien, wo ich den Lieblingsschwiegersohn gespielt habe. Und mein Bruder hat eben echt Kunst gemacht. Ne? Der ist auf die großen Theaterbühnen gegangen und hat eben auch die Filme gespielt, wo er, mein Bruder ist abonniert auf den Bösewicht, auf den Geisteskranken irgendwie. Das heißt, da auch da sind unsere Karrieren irgendwie komplett eigentlich auseinandergegangen, zumal ich auch der viel größer bin als er. Mhm. Und also gab es da auch wirklich keine Konkurrenz.
Keine Konkurrenz. Nee. Und habt ihr jetzt auch noch immer so Kontakt? Familienfeste, Weihnachten und so?
Wir wohnen jetzt ja beide 3 Kilometer voneinander entfernt auf dem Dorf. Das heißt, ich habe die Pferde, obwohl die kann man ja nicht essen. Mein Bruder hat Hühner, da holen wir uns dann immer die Eier.
Ach was.
Und wir sehen uns natürlich ganz häufig.
Ihr habt Pferde, deine Frau reitet viel.
Meine Frau reitet, wir haben jetzt einen Pony und ein Pferd. Das sind beides jetzt Rentner, aber die sind noch bei uns auf jeden Fall.
Und du hast die ganze Pferdelogistik?
Ich habe die Logistik. Also ich muss jeden Tag, egal bei welchem Wetter, ich muss abäppeln. Das bedeutet, die Pferdekacke wegmachen, ausmisten.
Yay.
Und das erspart einem das Fitnessstudio, weil du bist bei jedem Wetter, jeden Tag eine Stunde da draußen und kriegst aber natürlich auch den Kopf frei.
Mhm. Und reitest du denn selbst auch oder machst du wirklich nur die Kacke weg?
Also ich habe es tatsächlich, logischerweise, wenn man schon Pferde zur Verfügung hat und überall sind ja auch Pferdehöfe und so. Eine Freundin hat mir mal 20 Stunden gegeben. Mhm. Ich weiß jetzt, wie es geht. Ich weiß, dass ich es ein bisschen kann. Und ich weiß aber auch, dass ich total langweilig finde in so einer Reithalle, immer nur links, rechts, quer. Mhm. Das ist nicht so mein Ding. Draußen reiten ist natürlich was ganz anderes. Aber ich möchte auch bereit sein, falls es mal eine Filmrolle gibt oder irgendwelche Festspiele oder sowas, wo man dann mal reiten können müsste.
Stimmt, ja, so Bad Segeberg, ne? Winnetou, der neue Old Shatterhand oder so. Oder der Bösewicht.
Das wäre, also Old Shatterhand haben die einen hervorragenden, muss man sagen. Mhm, aber ich kann auch Bösewicht.
Du kannst auch Bösewicht. Apropos, du bist auch, wenn ich richtig verstanden habe, das hier.
Tinky Winky. Tinky Winky. Dipsy. Dipsy. Lala. Lala. Ho. Teletubbies. Teletubbies. Sagen. Hallo.
Ah-oh.
Ja, Tinky Winky. Dipsy. Lala. Po. Teletubbies. Teletubbies. Sagen. Hallo.
Ja, das war ich. Und das war ein harter Job, aber irgendjemand musste ihn ja machen. Der viel schlimmere Job, den hatte mein Vater. Der musste nämlich all die Folgen texten und Regie machen.
Viel Text. Wie war das denn bei den Aufnahmen? War das nicht auch witzig?
Naja, es ist vor allen Dingen echt schnell verdientes Geld. Mhm. Ne? Weil du, ich war ja nur der Sprecher. Mhm. Und weil du doch relativ wenig anspruchsvolle Texte hast und die als Offsprecher ja auch nicht lippensynchron sein müssen.
Ja.
Also, und es hat mir auch total viel Spaß gemacht. Also, du musst eben einfach schön sanft und nett zu den Kindern reden und so weiter. Und das hilft mir heute noch bei Kindern, wenn ich denen gefallen will.
Oh.
Ich weiß aber, dass die Kollegen, die also dann Tinky Winky Dipsy und Lala und Po gesprochen haben, die haben teilweise auf dem Sofa gelegen und sich schlapp gelacht.
Ja, genau.
Und das ist auch genau der Weg, Humor, den man so gehen muss bei solchen Geschichten.
Du bist auch Bob der Baumeister.
Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Bin ich super gern gewesen.
Und man weckt dich nachts und du bist Bob der Baumeister. Ja,
also es ist einfach so, dass natürlich ganz viele Freunde, die dann Kinder hatten, wollten, dass ich die Kinder mal denen was aufs Band spreche oder die mal ärgern und so. Das habe ich immer gerne gemacht. Ich kann mich an einmal erinnern, da habe ich in der U-Bahn gesessen und da haben die so geguckt irgendwie, so Kinder waren dann und dann wollte ich hatte vergessen, dass ich komplett erkältet bin und habe dann den Bob gemacht, aber die haben meine Stimme nicht erkannt. Und dann musste ich natürlich erstmal mich rausreden aus dieser ganzen Geschichte.
Aber wirst du an der Stimme schon mal erkannt oder?
Ja, von Kindern auf jeden Fall und aber auch sonst, also ist es natürlich auch das Äußere, wo mich ganz viele Leute erkennen, weil ich ja also in verschiedenen Generationen ja schon vorgekommen bin jetzt.
Ja.
Aber auch häufig die Stimme, ja, das stimmt.
Und musikalisch, du warst auch mit Truckstop am Start, irgendwie hinter Maschen und sozusagen.
Nein, hinter Maschen waren wir nie. Nein, ich habe vor ein paar Jahren ein Country-Album rausgebracht, also Hamburg Hafenkante ist ja auch so ein bisschen Country, aber das war ein ganzes Album. was natürlich auch noch kommt. Und dadurch habe ich Truckstop kennengelernt und ein paar Sachen mit denen gemacht und super nette Jungs, also Jungs in Anführungsstrichen, einige sind ja schon über 70,
ja.
aber benehmen sich immer noch so wie Jungs. Mhm. Und mit dem Sänger, mit dem Andreas Ziesek, habe ich mich sehr gut angefreundet und mit dem habe ich dann auch ein Weihnachtsalbum zusammen gemacht. Mhm. Und ja, immer wenn die in Hamburg sind, die meisten wohnen in Hamburg, aber wenn die spielen, komme ich gern mal zu den Konzerten und das ist eine echte Männerfreundschaft.
auch mit Patrick Bach, ja. Auch,
mit ne? Patrick tatsächlich wirklich, ja, seit Jahrzehnten.
Ah, cool. Und du hast auch so ein, du hast doch Lust, dich zu engagieren, so, ne? Also du machst ja auch Musik, habe ich gefunden, so bei Weihnachtssingen zum Beispiel oder wenn die Trecker unterwegs sind vor Weihnachten.
Genau, ja, wir haben so ein, ich wohne ja auf dem Land
ja.
und da ist kam dann irgendwann mal ein Nachbar vorbei, also Nachbar ist auf dem Land dann noch mal 2 Kilometer entfernt
ja.
und hat mir von einem Projekt erzählt. Und zwar hat er mir erzählt, dass da ein paar Kumpels, also die fahren mit ein paar beleuchteten Treckern vom Land in die Stadt, ins UKE nach Eppendorf, ja. um dort beladen mit vielen Geschenken den krebskranken Kindern auf der Kinderstation da eine Freude zu machen und nebenbei dann auch noch Spenden zu sammeln für die Familien, für die Station. Und die haben mich gefragt, ob ich da mitmachen würde. Und ich habe gesagt, Leute, super gerne. Ich kann nur echt nicht Trecker fahren und ich bin handwerklich total unbegabt. Aber ich lass mich doch euer Barde sein. Und deswegen habe ich einen Song für die geschrieben. Und natürlich versuche ich immer dieses, also weil ich ja ein bisschen medial aktiver bin, versuche ich das Thema dann natürlich gerade um die Weihnachtszeit dann irgendwie nach vorne zu bringen. Und wir sind richtig erfolgreich. Also wir haben, glaube ich, fahren jetzt auch zum UKSH, also nach Kiel. Das sind 2 Touren immer. Und wir haben insgesamt, glaube ich, bei den beiden Touren, glaube ich, fast 250.000 Euro zusammenbekommen.
Wahnsinn, ja.
Plus Geschenke. Und wir fahren eben dann immer 4-5 Stunden und die Kinder, die dann an uns zugucken können, das sind 35 beleuchtete Trecker, dagegen sind die Cola-Trucks von damals gar nichts. Die haben natürlich auch einen riesen
Spaß. Ich habe das auch mal in Hamburg mal gesehen, da plötzlich so düdüdüd und beleuchtete Trecker fahren da an der Alster lang und ich sage, mega. Ist ja ein ganz schöner Gänsehautmoment auch, weil das so plötzlich das bricht so mit der Erwartung. Alster und plötzlich kommen da Trecker, die beleuchtet sind und dann kommt dieser gute Zweck und die Kinder im Krankenhaus dazu. Das ist schon wirklich was ganz Besonderes. 35 Trecker heißt der.
Der Song heißt 35 Trecker, ja genau. Weil es eben nur 35 sein dürfen aus irgendwie polizeitechnischen Gründen, sonst wären es wahrscheinlich noch mehrere. Aber das kann ich ganz ehrlich sagen, spendet gerne für die Aktion. Wir bringen euch zum Strahlen, heißt die, man kann auch im Sommer spenden.
35 Trecker fahren zur Krankenhausstation, beladen mit Geschenken für die Kinder, die dort wohnen. Schaut uns zu und spendet.
Wunderbar. Und immer auch mit Musik. Und da habe ich einen passenden Podcast-Tipp für euch. Es gibt eine neue Staffel der Beatles-Story, Being the Beatles, eine Pop-Revolution. Der Podcast erzählt die Erfolgsjahre der wohl größten Band der Welt, wie es ausgerechnet diese 4 Jungs aus der Arbeiterstadt Liverpool geschafft haben, die Popmusik auf links zu drehen. Und immer wieder gibt es da neue Überraschungen. Und darum geht es in den 6 neuen Folgen, natürlich inklusive Ohrwurm-Garantie. Und wir machen mal ein kleines spontanes Beatles-Quiz. Wie heißen die Songs? Here Comes the
Sun.
Love, Love Me.
Love, Love Me Do.
Ja, Yesterday.
All my troubles seem so far away.
Yellow.
Submarine.
Also die Geschichte der Beatles, die ist einfach drin, in unseren Gehirnen eingebrannt. Eine Heldenreise mit Ups and Downs, mit Konfetti und Enttäuschung, mit Liebe und Streit. Hört da unbedingt rein. Being the Beatles findet ihr in der ARD Sounds App, überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und wir verlinken euch den Podcast auch in den Shownotes in dieser Folge. Du lebst
und
Musik.
Und ich muss dazu sagen, ich habe die erste Staffel geliebt.
Mega.
Ich habe die natürlich gehört.
Natürlich. das ist wirklich ein super Produkt. Oke Bandix, ne? Der macht
Oke
das
Bandix.
Also.
Ja, das ist und natürlich bin ich auch ein großer Fan von Urban Pop.
Ja. Das sind 2 super tolle Musikpodcasts vom NDR. Fabian, wir haben einen Fragebogen, mit Fragen, die alle unsere Gäste bekommen und die erste Frage lautet: Wenn du König von Hamburg wärst, was würdest du als erste Amtshandlung entscheiden? Was würdest du ändern? Also in Klammern, was stört dich vielleicht in dieser Stadt?
Ich würde. Oh, ist das eine gute Frage. Oh,
ja,
hätte ich das
wir
gewusst.
Haben hier nur gute Fragen.
Nein, das stimmt, das stimmt. Oh, was würde ich alles tun?
Ja, du hast alle Macht.
Ich habe alle Macht. Oder so eher so kleine Dinge. Ah, ich weiß was, eine Kleinigkeit. Ich würde endlich erlauben, dass man auf St. Pauli gibt es diese tolle, am Spielbodenplatz gibt es diese tolle Bühne und ja, da dürfen Bands immer spielen. Die dürfen aber nur so leise spielen, dass man 30 Meter weiter die Bands gar nicht hört. Und das ist eigentlich ein so geiler Veranstaltungsort. Ich würde erlauben, dass zumindest einmal im Monat da richtig laut eine Band rocken darf.
Ein Rockerkönig bist du, das ist ja unglaublich. Wo denkst du in Hamburg, mehr Hamburg geht nicht? Also es kann ein Ort sein, aber kann auch eine Situation so sein. Also wo denkst du, wo kommt Hamburg in besonderer Weise zu sich?
Ja, ich habe es lange nicht mehr erlebt, aber wenn du wirklich nach einer durchzechten Nacht irgendwie morgens ein Fischbrötchen auf dem Fischmarkt isst, da würde ich sagen, das ist aber Hamburg, sowas von Hamburg.
Du hast schon viel gemacht, hoch die Tassen, Mittelweg, Partys haben wir notiert. Was würdest du gern mal in Hamburg machen, was du noch nicht gemacht hast?
Ich würde gerne mal 3 Tage als Tourist in Hamburg sein. Einfach nur die ganzen entspannt sein, nicht irgendwie arbeiten müssen, sondern wirklich irgendwo in einem schönen Hotel wohnen und dann 3 Tage lang mit meiner Frau einfach nur Hamburg als Tourist genießen.
Ach, das ist ein schöner Wunsch. Das stimmt. Mal die Hamburg mal aus einer anderen, nicht so getriebenen Perspektive.
Ja, sonst musst du ja immer irgendwie so gleich arbeiten oder sowas und dann wirklich mal 3 Tage mit Übernachtung und frei sein und machen, worauf du Bock hast.
Ja, cool.
Ich habe auch tierisch lang keine Hafenrundfahrt mehr gemacht. Das ist sowas ja, zum Beispiel alles.
Ja, ich habe das auch nicht mal gemacht. Ich bringe immer dann die Leute, die Touristen immer, schleppe ich mit auf die 62 Richtung Finkenwerder, weil ich dachte, das ist ja noch im Deutschland-Ticket mit drin. Na, genau. Aber Hafenrundfahrt habe ich auch lange nicht mehr gemacht. Das stimmt. Das stimmt. Du sag mal, das klingt so, als ob du genug zu tun hast. Guck mal, jetzt diese Patrick-Bach-Sache, die im Herbst kommt hier,
ja? Ja, wir bieten das gerade an, wir planen gerade, genau. Dann ist
Album
schreibe ich gerade. Ein bisschen Hafenkante drehe ich noch. Ja, die Staffel wird noch weitergedreht bis Oktober jetzt. Und ansonsten habe ich aber noch ein wenig Zeit, wenn jemand möchte, stehe ich zur Verfügung. Allerdings hauptberuflich bin ich im Moment natürlich Taxifahrer für meine beiden kleinen Töchter.
Oh, ja, genau.
Das ist auf dem Land ist das nicht so schwer, nicht so einfach von A nach B zu kommen. Und ich bin super gerne Taxifahrer und Papa für die Töchter.
Und der Betreuer eurer Pferde und des Ponys.
Genau, ja, das ist genau.
Nicht ohne, das ist auch nicht ohne. Ja. Jeden Tag den Gott werden lässt. Vielen Dank, Fabian. Das war viel Hamburg heute mit Fabian Harloff. Dieses Gespräch und alle anderen Begegnungen zum Nachhören mit Stefan Gwildes, mit Marie Roos, Mike Krüger, Hugo Egon Balder und, gibt es in der ARD Sounds App. Am besten abonniert ihr viel Hamburg. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.